Werber bzw. MitarbeiterInnen in Werbeagenturen gehören in Deutschland zu den unbeliebtesten Berufen überhaupt. Laut Statista stehen sie sogar ganz am Ende des Berufe-Rankings, aber sie sind auf jeden Fall immer so bei den letzten dreien dabei, die man nicht mag. Also, wie glaubwürdig ist dann ein Werbe- bzw. Kommunikationsfachmann, der über Nachhaltigkeit redet? Ja, wenn er allerdings nicht nur darüber schreibt, sondern auch so lebt, mit Elektroauto, Wärmepumpe, vegetarischem Frühstück im Büro und einem Blog, der sich Tiny Footprint nennt, könnte ja vielleicht doch was dran sein.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast reden. Tobias Heinz ist CEO der Kreativagentur Kading Anderson und gleichzeitig einer der konsequentesten Nachhaltigkeitspraktiker, die ich bisher so gesehen habe. Ich hoffe, er wird uns erzählen, was er alles so im Bereich Nachhaltigkeit treibt und wir werden mal schauen, ist das alles echt oder, naja, ist es das, was Werber ja für Unternehmen gut können? Schöne Geschichten erzählen, womöglich Greenwashing? Mal gucken. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Und jetzt ein besonders herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Tobias Heinze.
Ja, hallo Jürgen. Das war ja schon mal eine schöne Begrüßung, aber du hast recht, wir Werber, kann auch sagen, wir Werbefuzzis, ist auch so ein Begriff, sind ja nicht unbedingt die beliebtesten. Und ja, in den Rankings, habe ich auch schon oft gehört, sind wir da ganz unten, weil eben wir Werber auch viel Mist gebaut haben, ne, in den letzten Jahrzehnten, was wir alles für Produkte beworben haben. Ja, genau. Und
Ich kann ein Lied davon singen, weil ich habe ja vor 32 Jahren auch Kommunikationsdesign studiert und Grafikdesign. Also ich weiß natürlich ein bisschen, worum es da geht und habe ja auch lange Zeit als, quasi in dem Bereich gearbeitet. Wir haben internationale Fachpressearbeit gemacht, auch für große Konzerne und alles Mögliche. Jede Menge gesehen. Ist ja auch ein Grund, warum ich das heute hier so mache, weil ich da so viel gesehen habe, dass ich dachte, das muss anders sein. Aber kommen wir jetzt zu dir. Es geht ja nicht um mich. Du verkaufst mit deiner Agentur ja Kommunikation. Also auch das Erzählen von Geschichten. Heute nennt man es ja Storytelling, ne? Wie kannst du denn so sicherstellen, dass deine eigene Nachhaltigkeitsgeschichte nicht auch irgendwo dann nur zur Selbstinszenierung wird?
Ja, also ich mache das zum Beispiel mit dem Blog seit vielen Jahren so aus, wie ich schon sage, aus eigenem inneren Antrieb heraus. Natürlich ist es auch ein bisschen Selbstdarstellung. Letztendlich, wenn man da über sich selber was schreibt, was man alles für tolle Sachen sozusagen macht, muss ja auch begeistern, was man da schreibt. Also zum Beispiel auf dem Blog die Erfahrungsberichte, die Praxiserfahrungen mit den erneuerbaren Energien. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber
auf jeden Fall.
Ich glaube, dass man mit der Verbreitung von Informationen zu solchen Themen versuchen kann, andere Menschen ja zu begeistern und eben denen die Möglichkeit zu geben, selber über Dinge nachzudenken. Und letztendlich geht das alles über Informationen. Ich versuche, die so ein bisschen anzubieten. Wer keine Lust hat, meinen Blog zu lesen oder meine LinkedIn-Beiträge, der soll es auch nicht machen. Natürlich gehe ich da auch gerne mal ins Gespräch und Kommentare sind ja manchmal auch ein bisschen kritisch, andere Meinungen. Klar, man diskutiert, aber ich biete halt letztendlich Informationen an und freue mich dann, wenn ich dann doch manchmal auch zurückgespiegelt bekomme, dass dann irgendwann ein halbes Jahr später jemand schreibt, ja Mensch, danke für das und das, was du da mal beschrieben hast. Ich habe das mir dann doch nochmal angeguckt und habe dann dadurch das und das geändert halt. Ne?
Ja. Genau, du bezeichnest dich ja auf deinem Blog auch selbst als CO2-Sparer und hast den Anspruch, möglichst fossilfrei mit deiner Familie so durchs Leben zu gehen. Du hast gerade gesagt, es ist ein eigener Antrieb. Gab es irgendwann mal so ein einschneidendes Erlebnis oder hat sich so dieser Gedanke allmählich entwickelt aufgrund von Erfahrung? Also wie ist es dazu gekommen? Weil du machst es ja schon recht lange, meines Wissens.
Ja.
Ne?
Also es hat sich wirklich so nach und nach ergeben und Vielleicht war so die Initialzündung bei mir selber, also ich natürlich schon immer, auch vielleicht vor über 20 Jahren jetzt, dass ich eher so drauf war, dass ich jetzt nicht unbedingt die schlimmste Umweltsau sozusagen war oder wie auch immer. Eine gewisse Affinität war da immer schon, aber dann haben wir vor jetzt so ja, etwas über 15 Jahren hatten meine Frau und ich dann die Möglichkeit, ein altes Gebäude als Wohnhaus umzubauen. Das war ein altes Wirtschaftsgebäude, über 100 Jahre alt und war noch nie ein Wohngebäude. Und durch ein paar, sag ich mal, glückliche Umstände haben wir uns dann bezüglich der Heizung dann damals für eine Wärmepumpe entschieden. Das heißt, vor also über 15 Jahren entschieden und seit 14 Jahren wohnen wir da und da läuft die Wärmepumpe.
Beim Altbau?
Genau, beim Altbau, ja, genau.
Das ist immer geht doch gar nicht.
Ja, genau. Eine der Geschichten, die ich da auch beschreibe und wo ich mich dann bis heute immer wieder wundere, wie viel da negativ, wie du es jetzt auch andeutest, drüber geschrieben und gesprochen wird und so, dass das alles nicht geht. Und deswegen mache ich das dann auch zum Beispiel eben zu einer erlebbaren Geschichte auf meinem Blog, dass das eben doch funktioniert. Und natürlich muss man auch investieren. Das kommt immer als nächstes, die Kritik. Also ich habe, wenn ich es mal ganz schnell so zusammenfasse, bei dem Haus, um fossilfrei zu sein. Also erst kam die Wärmepumpe. Wir kommen ja eigentlich von dem Thema, wie kam ich zu dem Ganzen? Und das war so der Anfang, dass man gesagt hat, okay, ich brauche keinen Gasanschluss. Wir hatten zum Glück damals einen Berater, der dann eben das als eine der Möglichkeiten uns vorgestellt hat, die Wärmepumpe anstelle von einem Gasanschluss dahin zu legen. Vielleicht war es auch einfach nur, weil der Gasanschluss noch nicht da war und dann überhaupt die Frage da im Raum stand. Aber ich fand es immer schon spannend mit den Wärmepumpen, weil auch davor schon habe ich davon viel gehört und erfahren, weil ich bin halb Schwede, vielleicht mal so eingeworfen als, oder wie soll ich es beschreiben? Also dadurch, dass ich oft in Schweden bin und dass diese ganzen Techniken da viel verbreiteter sind, habe ich damit schon Berührungspunkte gehabt und fand das immer schon spannend. Und ganz viele, die damals schon in Schweden, die ich kenne, damit auch geheizt haben. Ich glaube, das war halt auch so ein bisschen die Grundlage dafür, dass ich dann damals bei dem Haus, dass das so kam. Und dann, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, kamen diese ganzen anderen Schritte. Wenn man erstmal die Wärmepumpe hat und die mit Strom betreibt, natürlich, also von Anfang an auch mit Ökostrom, das haben wir gleich so gemacht. Ich wollte von Anfang an, dass es eben sozusagen fossilfrei funktioniert und durch den Ökostrom-Vertrag konnte man das zumindest, was damals auch noch nicht so selbstverständlich war, Ökostrom war ein bisschen seltener vorzufinden, konnte man da ja zumindest bilanziell das so sehen, dass es eben fossilfrei betrieben wurde. Aber der Wunsch, dass man eben selber auch noch die Energie dafür herstellen könnte, wenn man schon ein Eigenheim hat, also eins von 16 Millionen in Deutschland, ist ein Riesenpotenzial, dann war natürlich der Wunsch da, ja Mensch, die Wärmepumpe braucht Strom, wir versuchen mal den Strom selber zum Teil herzustellen. Und dann hatte ich halt auch da eben Thema Photovoltaik. Dann ungefähr vielleicht vor 10 Jahren fing das an, dass ich da die ersten Berater hatte. Die haben aber alle immer abgelehnt und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Wir haben ja das einzige Dach, was in Frage käme, war so halb verschattet von meinem Schwager, der nebenan wohnt. Das war das Süddach. Und unser Haus ist ein bisschen speziell. Wir haben auch noch ein Ost- und ein Westdach zusätzlich. Aber da hat nie jemand von gesprochen. Und dann habe ich eben auch da wieder Thema Informationen, habe ich dann selber mich immer weiter informiert und versucht rauszufinden, kann ich nicht irgendwas machen? Ich habe ein Ost-West-Dach. Kein Berater hat mir jemals gesagt, dass das irgendwie Sinn macht. Das waren mehrere da, haben mir das angeboten, haben gesagt, Süddach, aber dann habt ihr immer die Hälfte verschattet. Das ist kritisch von der Kalkulation und so weiter. Und dann erst als ich dann selber wusste, dass es mit Ost-West auch eine schöne Variante ist, habe ich dann eben quasi selber geplant und dann Ost und West belegt. Das war so der nächste Schritt. Genau, und dann gibt's noch ein paar weitere, aber ja, kann ich gleich noch mal ein bisschen vielleicht genauer erzählen.
Genau, und das mit dem Ost-West-Dach kommt ja jetzt auch wieder, wird auch immer wieder jetzt erwähnt, weil man dann ja nicht die berühmte Mittagsspitze hat, wo alle massig Strom haben, sondern morgens den Strom und abends den Strom quasi produziert und dadurch natürlich das viel besser verteilt hat, ne?
Genau so ist es. Und damals war, glaube ich, immer die Denke noch von den Photovoltaikplanern, man möglichst viel Ertrag, also die Flächen ausnutzen, die nach Süden sind, damit man eben den Strom verkauft und ins Netz einspeist. Aber ich wollte ja von vornherein auf Eigenstrom und das war damals total ungewöhnlich und heute ist es eigentlich so der Standardfall. Also man kann eigentlich nur eine PV-Anlage vernünftig betreiben, wenn man von vornherein möglichst auf Eigenstrom geht, weil man kriegt ja nicht mehr so viel Einspeisevergütung und so weiter. Genau, und dann haben wir das als nächsten Schritt dann auch durchgezogen mit der Photovoltaik, aber davor oder dazwischen, habe ich gerade vergessen noch zu sagen, schon vor 10 Jahren jetzt knapp hatten wir ein E-Auto uns angeschafft, weil dann der nächste, sag ich mal, die nächste fossilfreie Komponente, weil ich da auch begeistert war, dass ein E-Auto natürlich, brauche ich jetzt nicht alles so aufrollen, was für Vorzüge und gerade heute mit der dritten Energiekrise sozusagen, die man jetzt erlebt, haben wir das dann gemacht und das war eben vor knapp 10 Jahren, das war ein Renault Zoe damals, Eigentlich war ich ja auf dem Weg, wollte alle Komponenten kurz auflisten, also E-Auto, dann halt Photovoltaik und Speicher mit viel Eigenverbrauch Ost-West und ich wollte möglichst autark sein. Das schaffen wir auch immer ganz gut. Und jetzt kamen noch später dann die Schritte dazu, dass wir mit einem dynamischen Stromtarif und eben auch intelligentem Energiemanagement dafür sorgen, dass eben ja der Strom dann eingekauft wird, wenn er gerade einerseits günstig ist,
seid
zwischengespeichert.
Ihr,
ja.
Gehört ihr zu den Glücklichen, die schon Smart Meter haben?
Ja. Oder? Genau, seit 2 Jahren jetzt haben wir den dynamischen Stromtarif, also auch relativ früh dabei gewesen. Also vielleicht erwähnt, in Schweden haben schon längst quasi 100% der Haushalte ein. In Deutschland waren wir ja bis vor kurzem noch bei 2%, jetzt glaube ich bei 3%. Das ist wirklich Wahnsinn, wie langsam wir da sind und wie
50% mehr.
Schlafen wurde, ja genau. Vielleicht sind wir inzwischen auch schon bei 4% oder so, aber das ist
wirklich verdoppelt.
Ja, ganz schlimm. Also ja, aber man kann auf jeden Fall drüber lachen, aber es ist auch wirklich fast schon traurig, weil wir dadurch so viele Chancen verpassen, weil den Haushalten jetzt, oder wie bei uns, wie gesagt, 16 Millionen Eigenheime haben das Potenzial und dann gibt es natürlich noch Zehntausende oder Hunderttausende Unternehmen, die das auch nutzen können, also mit eigener Stromversorgung auf dem Dach, mit Batterie, mit Energiemanagement, dynamischen Tarifen. Also jetzt machen wir es ja so, dass wir quasi zum Beispiel im Winter, wenn die Photovoltaikmodule zu wenig Strom liefern, auch für die Wärmepumpe, das reicht halt natürlich nicht im Winter, aber endlich seit dem dynamischen Tarif können wir auch im Winter sozusagen autark sein und zwar nicht Autarkie vom eigenen Dach, sondern aus dem Stromnetz immer dann in den Speicher zwischengeladen, zum Beispiel nachts, wenn der Strom günstig ist und wenn er dadurch meistens halt auch aus Windkraft kommt, zum Beispiel Winternacht, Stromverbrauch ist relativ niedrig in Deutschland, dann wird unser Speicher automatisch inzwischen geladen mit dem günstigen Strom. Und am nächsten Morgen, wenn alle aufwachen, 6, 7, 8 Uhr, gehen die Verbräuche hoch, die Verbrauchsspitzen sind da. Und wir belasten das Netz dann nicht, sondern unser Strom kommt dann aus dem Speicher. Und das ist halt auch sowas, was viele noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben und in diesen ganzen Diskussionen gar nicht mitbedenken. Wenn man das fördern würde und das viel mehr Standard wäre, dann könnte man das super entlasten, das ganze Stromnetz. Mhm. Und da gibt's ja auch Berechnungen oder auch so eine Initiative aktuell hier, Philipp Schröder von 1,5 Grad und weitere und Enpal und alle möglichen, haben das ja auch mal ausgerechnet, gigantische Summen, die dann da gespart werden könnten und weniger Gas gebraucht werden würde.
Und du hast ja auch in deinem Blog, habe ich gesehen, mal so eine Aufstellung gemacht für 2025. Da hattet ihr sensationelle 116 Euro Energiekosten im Monat und zwar für alles. Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Autofahren. Und das passt ja perfekt zu einer Rechnung, die der Dr. Richard Lucht von Termondo, der mal bei mir zu Gast war, auch da aufgemacht hat. Der dann auch gesagt hat, so ein normales Einfamilienhaus, 4 Personen, wenn die Verbrenner haben, Gas und dergleichen, haben die Energiekosten von 5.400 bis 5.800 Euro roundabout. Und wenn die das alles elektrifizieren mit dem Smart Meter und dergleichen, kommt man so auf knapp 1.400 Euro runter. Und das ist ja bei euch wirklich genau der Fall.
Ja.
Und hattest du damals dieses Thema Folgekosten, weil das, ich habe immer das Gefühl, dass das Thema Folgekosten bei der Entscheidung, was mache ich denn jetzt, Gasheizung oder Wärmepumpe, ach Wärmepumpe ist so teuer, dann nehme ich lieber dann doch wieder die Gastherme, die ist ja viel preiswerter, dass dieses Thema Folgekosten irgendwie bei den Leuten überhaupt nicht im Blick ist. Hattest du das damals schon so in dem Blick, dass du gesagt hast, okay, das wird in ein paar Jahren so sein, dass die Investitionen quasi raus sind? Also das wäre auch eine Frage. Habt ihr eure Investitionen schon so weit raus? Und wie war das bei euch?
Ja, das ging alles so Schritt für Schritt. Und ich habe die ganzen Geschichten, glaube ich, eher aus dem Antrieb heraus gemacht, dass man wirklich ja nichts verbrennen muss. Also wir haben auch keinen Schornstein im Haus. Auch ganz bewusst, auch kein Kamin oder so. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Also ist ja auch gemütlich. Ich habe nichts dagegen, wenn welche das machen. Außer es stinkt total. Manchmal so nasses Holz verbrennen. Nein, aber wir wollten das von vornherein nicht. Und das war so ein bisschen eher so der Antrieb. Es gibt ja Technik, dass wir nichts verbrennen müssen. Und das ist fürs Heizen möglich, fürs Autofahren und für alle möglichen Dinge. Auch in der Industrie ist das ja ähnlich. Also wir müssen ja nicht unbedingt etwas verbrennen. Und das war so der erste Antrieb, das zu machen, alles was geht. Und wir hatten halt die Möglichkeit. Also ich würde auch keinem jetzt irgendwie einen Vorwurf machen, der noch irgendwas verbrennt. Weil man kann ja auch nicht auf einen Schlag alles austauschen. Aber ich plädiere dafür, wenn man sich irgendwie in der Entscheidungsphase gerade befindet, ob es jetzt für ein neues Auto ist, was man vielleicht sogar als Neufahrzeug bestellt oder als Dienstwagen, ist ja einfach so der Standardfall. Man darf alle paar Jahre mal ein neues Auto aussuchen. Oder wenn man wirklich gerade baut oder wenn man renoviert und so weiter, dass man dann wirklich alle Informationen sich wirklich anguckt und sich dann überlegt, ob man zur Verbrennervariante oder zur elektrischen tendiert. Und das ist ja heute, wir sprechen heute Ende April 2026, wo ja gerade die Iran-Krise quasi, Iran-Krieg und die Preise gehen nach oben und jetzt endlich, der einzige Vorteil an der ganzen Misere, dass jetzt alle ins Nachdenken kommen und jeden Tag lese ich darüber, dass jetzt das alles doch klarer wird und ich finde es ein bisschen, vielleicht spanne ich jetzt mal den Bogen wegen der Kosten, deine Ursprungsfrage. Schade, dass das eben jetzt nur eben übers Geld immer so gehen muss, aber das ist nun mal so der größte Hebel und wo viele erstmal anfangen nachzudenken. Weil ich fand das ein bisschen sonderbar damals schon. Es war ja bei der Ukraine-Geschichte das Gleiche. Die Preise gingen hoch. Dann waren alle wie verrückt auf Elektroautos, habe ich mitbekommen. Wir hatten unseren Zoe damals, der schon uralt war, für 12.000 Euro verkaufen können. Und wirklich Wahnsinn alles. Meine Frau, eine so eine Anekdote, die passt da ganz gut. Die fährt ja schon seit ewig mit ihrem Elektroauto zur Arbeit. Und da sind so 150 Kolleginnen und Kollegen. Und sie fährt immer da auf den Hof und parkt dann da. Neuerdings gibt es auch eine Lademöglichkeit, auch eine super Sache. Arbeitgeber können dafür sorgen. Wieder ein neues Thema, ich will keine Themen aufmachen, dass eben, wir machen es auch, Mitarbeiter können bei uns laden und ermöglichen denen, dass sie eben zur Miete wohnen und vielleicht nicht zu Hause. Aber auf jeden Fall wurde sie dann nie großartig angesprochen. Das war immer so ein Thema, ja, Öko-Auto da, Renault Zoe, was weiß ich. Es war jetzt auch nicht negativ, dass einer irgendwas, also natürlich immer wieder auch mal hört man Negatives, aber bei den Kollegen jetzt nicht so, bei meiner Frau. Aber auf jeden Fall war dann die Ukraine-Krise, Energiepreise sind gestiegen und plötzlich, also einmal hat meine Frau gesagt, ich wurde heute irgendwie von 20 Kollegen abgefangen. Erzähl doch mal, wie ist das mit dem E-Auto und was kostet das pro Kilometer und dies und das. Und dann im Laufe der Zeit haben die Hälfte der Kollegen sie angesprochen. Das war wirklich total krass. Und das geht halt da um das Finanzielle. Dann wachen viele auf. Ist ja auch eine Methode, okay. Aber ich bin auch begeistert davon, wenn man Menschen über Informationen zum Nachdenken bringen kann, dass sie dann eben sich für solche Alternativen entscheiden, die wirklich eben da bedeuten, weniger CO2, fossilfrei, aus diesen Motiven das herauszumachen. Aber beides ist ja legitim und auch eine gute Sache.
Naja, aber ich bin mittlerweile ein großer Fan davon, genau die Wirtschaftlichkeit von der Elektrifizierung nach vorne zu stellen, weil das das wirklich ist, was die Leute verstehen. Und wenn man dann auch sagt, und ihr schützt noch obendrein das Klima, ist ja alles wunderbar. Ja. Und sollen die Leute von mir aus wirtschaftlichen Gründen es machen, Hauptsache sie machen es.
Genau.
Denn ich denke, der Klimawandel ist so wenig fassbar zurzeit noch für viele Menschen. Das wird uns natürlich böse erwischen, definitiv. Also ich habe jetzt beispielsweise vor kurzem im Radio gehört, da ging es darum, dass die Pollen, die Birkenblütenpollen, viel früher anfangen, die viel länger bleiben, das Neue dazukommen, dass die Pollen aufgrund der Trockenheit im Frühjahr immer aggressiver werden. Das heißt, es geht wirklich ganz krass an die Gesundheit der Leute. Asthma, was weiß ich nicht, Allergien und so weiter. Und das wird natürlich für viele immer und immer spürbarer werden. Und jetzt, was du gerade gesagt hast, klar, die Iran-Krise, ne, mit den Spritpreisen. Wir haben ja im März, haben wir ja schon gesehen, da haben ja die Elektrofahrzeuge inklusive Hybrid zum ersten Mal in den Verkaufszahlen die Verbrenner überholt. Und ich denke, das wird im April noch mehr werden. Ich denke, bei vielen Leuten wird jetzt wohl so langsam die Idee kommen, weil es ja auch in der Presse immer wieder berichtet wird, das wird nicht so schnell wieder weggehen. Ne, so wie wir das vielleicht da noch bei der Ukraine-Krise hatten, was so nach einer kurzen Zeit. Die Leute reden jetzt schon von mindestens 2 Jahren, also die Experten reden jetzt schon mindestens von 2 Jahren, dass die Preise so hoch werden, dass alles noch schlimmer wird. Und wenn dann womöglich die geliebten Urlaubsflüge noch wegfallen werden oder in Gefahr geraten oder der Flug in die USA zur WM richtig teuer wird, da bin ich mal gespannt, wie manche reagieren.
Genau, und es ist ja wirklich so, dass wenn man so ein bisschen weiter zurückblickt, also genau wie du beschreibst, also durch diese Krisen kommen die Menschen ins Nachdenken und auch durchs Portemonnaie dann letztendlich. Aber ich fand das, habe ich neulich auch einen längeren Artikel geschrieben, der passte bei LinkedIn nicht in einen Beitrag, sondern dann wurde das so ein längerer Artikel, wo ich mich nochmal zurückerinnert habe, weil ich ja eben seit so vielen Jahren da schon bei den Themen dabei bin und mich dann immer wieder gewundert habe, warum denn nichts losgeht. Weil so ein bisschen Hoffnung war ja erstmal bei Corona, als das losging. Da war ja alles im Stillstand. Man hat wirklich so überall gelesen, auch so, oder auch Zukunftsforscher haben gesagt, jetzt ändert sich was, jetzt passiert was. Die Leute haben mal gemerkt, man muss ja nicht überall hinjetten, man muss nicht dies, man muss nicht das. Man kann alles ein bisschen runterfahren. Und wenn das jetzt vorbei ist und überstanden ist, dieser weltweite Stillstand, dann wird alles besser. Dann wird alles von Kreuzfahrten bis Flügen, was auch immer. Wir können das ja alles anders machen. War dann aber gar nicht. Das war dann schnell vergessen und alle waren, glaube ich, froh, es war vorbei und dann wieder richtig, richtig rein ins Verbrennen, sag ich mal, so, mit dem Thema. Ja. Oder selbst, ich meine, das waren ja dann auch selbst bis hin zur Ernährung, weil das war zum Beispiel bei dann der nächsten Krise, Ukraine, ging es ja auch sogar irgendwann darum, ja, wir haben keine Düngemittel mehr, also das wird alles teurer und in der Ukraine wird ja viel angebaut und auch Tierfutter und irgendwann wurde mir dann klar, ja, mein Gott, diese ganzen ja, landwirtschaftlichen Flächen, die werden ja zum absoluten Großteil für Tierfutter verbraucht und dafür brauchen wir Düngemittel. Das ist ja ein riesen Energiebedarf, auch wieder fossile Energien, um erstmal zu düngen, um damit Tiere zu füttern und dann damit dann letztendlich mit viel Verlusten sozusagen das den Menschen zu ernähren. Wenn man dieselben Flächen nutzen würde zum direkten Essen, wäre es viel, viel effektiver. Und das war sowas, wo dann erst ein Riesenthema war. Und das habe ich ganz oft gelesen und in Radioberichten und so weiter. Wir haben kein Düngemittel. Ja, und dann war diese Krise auch vorbei, jetzt vielleicht nicht, aber war dann eben wieder abgebildet und dann war das wieder weg. Und ja, klar, es sinkt ein bisschen so der Fleischkonsum in Deutschland, aber nicht viel. Genau. Und wir könnten da viel mehr machen. Aber mich wundert immer wieder, wie schnell dann diese Sachen vergessen sind. Und jetzt ist wieder diese Krise. Ich bin gespannt, wie das ist. Aber ich glaube, die Iran-Geschichte, selbst wenn da jetzt, also kann jeden Tag wieder anders sein mit Trump und Co. Aber wenn, selbst wenn da jetzt ein gewisser Frieden reinkommt, ist ja heute schon klar, dass die Schiffe, die jetzt nicht durchfahren konnten durch die Straße von Hormuz, das dauert ja dann sehr lange, bis dann die ersten wieder hier ankommen. Und ich glaube, ich habe neulich gehört, dass das letzte Schiff vor kurzem hier angekommen ist mit, ich glaube, Gas war das in dem Fall. Und jetzt kommt erstmal lange Zeit nichts mehr. Und ich glaube, viele haben es gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass in den nächsten Wochen dann doch nochmal so richtig was sein könnte, die Vorräte gehen zur Neige und dann noch schnell ein nächstes Fass aufgemacht. Ich verstehe dann auch nicht, warum zum Beispiel, also Maßnahmen werden ergriffen. Jetzt Sprit ist rar und wir müssen gucken, dass es halt gespart wird, aber es wird ein Tankrabatt gemacht, der jetzt ja ganz aktuell, glaube ich, ja gestern beschlossen. Und damit die Leute wieder quasi günstiger fahren können, es wird kein Tempolimit gemacht und so weiter. Also die Maßnahmen passen, finde ich, gar nicht so zusammen. Ich verstehe nicht, warum ein Tempolimit zum Beispiel nicht, wenn es auch nur temporär wäre, nicht auch so ein Thema sein könnte. Also manches erschließt sich nicht so richtig. Ne?
Naja, beim Tempolimit habe ich manchmal den Gedanken, die Leute können auch selber auf die Idee kommen, einfach langsamer zu fahren. Hm. Allerdings, ich bin auch Elektroautofahrer, fahre in der Regel so zwischen 110, 120 Kilometer, finde ich extrem entspannt, mal auch ein Ticken schneller, aber ich werde immer noch von unglaublich vielen Verbrennerfahrzeugen sehr schnell überholt. Da denke ich mir, na, so groß kann die Krise nicht sein.
Genau, dann ganz kurz zur Bestätigung. Also das habe ich auch erlebt. Ich habe, glaube ich, vor einer Woche ungefähr im LinkedIn, ich denke immer in LinkedIn-Artikeln, weil alles, was ich so erlebe, schreibe ich da auch auf, manchmal ganz spontan. Aber da habe ich einen kleinen Beitrag geschrieben, dass ich genau das erlebt habe. Ich war jetzt spontan, letzten Sonntag musste ich nach Bayern fahren, eine familiäre Angelegenheit und da Menschen und Sachen also abholen. Und bin dann alleine hingegondelt und habe dann auch mal so getestet. Ich habe sogar mal ein bisschen schneller, mal 130 Tempomat eingestellt, also da, wo es ging. Aber es war Sonntag und es war echt leer, relativ leer sozusagen. Man konnte gut durchfahren, aber mich haben so oft schnelle Autos überholt. Das war wirklich ganz merkwürdig. Ich dachte, okay, eine Ausnahme, das erste Mal, zweite Mal, dritte Mal, irgendwann 10, 20, 30 Mal und mehr. Also es war wirklich erstaunlich, wo und im Radio lief die ganze Zeit, dass der Sprit immer teurer und teurer wird. Ganz, ganz merkwürdig. Klar, das sind oft Dienstwagenfahrer, denen das egal ist. Da müssten die Flottenmanager mal ein bisschen mehr drauf gucken, glaube ich. Genau, habe ich einen Beitrag zugeschrieben und das war halt ein paar Tage vorher sind wir aus Spanien zurückgekommen. Ich habe neuerdings einen ID.Bus als Dienstwagen, aber auch als Familienauto auch und dann eine Spanien-Tour gemacht, Roadtrip sozusagen. Auch kein Problem, 3500 Kilometer. Portugal machen wir auch schon mal elektrisch, aber auf jeden Fall, da fährt man ja dann schön durch Frankreich, Spanien und ich fahre oft auch nach Schweden und so. Es ist einfach entspannter und das Tempolimit würde halt einfach eine Entspannung reinbringen, aber das ist ein Thema, vielleicht lassen wir das lieber beiseite, das ist sehr kontrovers diskutiert in Deutschland, aber dass es heute immer noch nicht kommt, das ist wirklich, was muss denn noch passieren, dass das kommt, ne?
Ja, das ist schon spannend, aber wie gesagt, es kann ja auch jeder für sich selber entscheiden, wenn es denn nicht kommt, aber es scheint noch nicht so weh zu tun, unterm Strich ist es ja auch so, die Spritkosten jetzt, selbst bei Vielfahrern, sind im Monat vielleicht erstmal 40, 50 Euro mehr und die viel fahren, denen tut das eh nicht weh, das heißt, es tut eher weniger weh. Aber was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang, ich habe heute noch einen Beitrag gelesen, da ging es um ein auch Future Summit witzigerweise von der Welt. Und da war die Ruth von Heusinger, die hat darüber geschrieben und dort ging es darum, dass die von DHL gesagt haben, wie froh sie jetzt sind in der derzeitigen Situation, dass sie schon einen Großteil der Flotte auf E-Fahrzeuge, Transportfahrzeuge umgestellt haben. Also es ist natürlich einmal das Kostenproblem, aber da kam noch ein ganz anderer interessanter Aspekt dazu. Die sagten auch, ihre Fahrer sind alle viel entspannter.
Ah, ja. Mhm.
Und das habe ich vor kurzem auch woanders gehört. Da ging es um den Test von Müllfahrzeugen als E-Fahrzeug. Und die haben gesagt, das, was für sie am erstaunlichsten waren, war, dass die Mitarbeitenden abends viel, viel entspannter waren, weil die Vibrationen nicht da waren. Das sagten die von DHL auch. Also dieser, was so ein Diesel eben halt normalerweise macht. Das heißt, es ist auch nochmal ein Gesundheitsaspekt, ein Wohlfühlaspekt für die Mitarbeitenden da drin. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Freude am Autofahren auch so ein bisschen verloren. Und als E-Autofahrer bin ich so entspannt unterwegs, dass das auch längere Strecken wieder Spaß macht. Geht dir das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also das bestätigen auch alle E-Fahrer. Also das ist einfach entspannter. Man hat nicht mehr so das Gefühl, man kann natürlich auch schnell fahren, also je nach Auto. Ich bin jetzt vorher 6 Jahre Tesla gefahren zum Beispiel. Da kann man ja auch schnell fahren. Ich wollte dann keinen weiteren bestellen, so am Rande bemerkt, also als es dann letztes Jahr um neues Dienstfahrzeug ging. Und man macht es dann aber natürlich trotzdem nicht, weil man dann eben doch länger braucht, wenn man die ganze Zeit mit Vollstrom sozusagen fährt. Deswegen fährt man entspannter und kommt im Durchschnitt trotzdem sehr, sehr schnell durch und kommt schnell genug an. Und wie gesagt, wir fahren zum Beispiel meistens 3-mal im Jahr nach Schweden, weil ein Teil der Familie da lebt und wir fahren da oft hin. Und deswegen war für mich auch eine Voraussetzung, wenn ich auf E-Auto umsteige, muss das auch klappen, dass ich da wenn es dann knapp 1000 Kilometer sind, auch, dass das machbar ist halt. Ne? Und seit vielen Jahren ist das ja längst machbar. Genau, und ich finde es super entspannt. Deswegen auch so längere Touren mal. Also das längste war halt bei mir diese 6000 Kilometer Portugal. Ich glaube, vor 3 Jahren war das. Hat total Spaß gemacht und es ist einfach entspannt. Man fährt in den Ländern ja eh so, wie Tempolimit vorgibt dann. Ne? Man fährt ja nicht immer viel zu schnell oder so. Und diese Pausen dazwischen, und wir haben jetzt auch seit ein paar Jahren noch einen kleinen Hund, der freut sich auch immer, wenn man dann mal alle paar Stunden anhält. Und
kenne ich.
Okay. Und deswegen, es gibt natürlich Sonderfälle, wo es vielleicht mit dem Verbrenner dann einfacher ist, wenn man wirklich das berühmte Beispiel, man muss jeden Tag mit dem Pferdeanhänger 1000 Kilometer fahren oder so, dann dauert es halt natürlich deutlich länger mit dem E-Auto.
Aber, wie das uns so allen passiert täglich, ne?
Genau. Aber es gibt ja auch genügend Berichte über oder von, also auch auf LinkedIn zum Beispiel, von der Menschen, die im Außendienst unterwegs sind und die elektrisch fahren und die auch total begeistert sind, weil auch die entspannter sind.
Ja.
Und vielleicht passend dazu, jetzt diesen Montagabend war ich bei einer kleinen Veranstaltung bei uns. Ich bin ja hier im Lipperland, Ostwestfalen-Lippe. Und der Kreis Lippe, die haben ein tolles Projekt gemacht, hatte ich, glaube ich, gestern bei LinkedIn was zugeschrieben über eben Busse. Die haben das geschafft, 40 Linienbusse hier zu elektrifizieren, haben dann ein großes Projekt gemacht und zusammen mit den verschiedenen Busunternehmern und so und haben dann jetzt eben mehrere Standorte. Wir waren dann bei einem Busunternehmer, der hat da 12 Ladepunkte. Und der hat auch ein bisschen erzählt, haben wir ein paar Fragen gestellt, wie finden das die Fahrer und so und oder Fahrerinnen und Fahrer, weil auch ein paar Fahrerinnen dabei sind bei ihm. Und die finden das alle super, wie du gesagt hast, hat sich so ein kleiner Wettbewerb entwickelt, wer am sparsamsten fährt, wer abends mit dem niedrigsten Durchschnittsverbrauch ankommt und so. Ne? Die Verbräuche sind natürlich bei den Bussen ganz anders als bei uns Pkw-Elektrofahrern halt, ne? Die sind eine größere Masse.
Aber ist das nicht cool, dass sich das so umdreht?
Ja.
Wenn die noch mit Diesel gefahren sind, hat mit Sicherheit keiner gesagt, wir machen mal einen Wettbewerb, wer wenigsten Diesel verbraucht.
Genau,
raus mit dem Zeug. Aber beim Strom plötzlich kriegt man so ein anderes Denken.
Genau, und das witzig. Sogar bis hin zu den Fahrern. Bei E-Trucks ist es ja das Gleiche und gibt es auch die vielen tollen Beispiele. Und es ist einfach klar, dass jetzt endlich ist es klar und leuchtet auch denjenigen ein, die es immer so ein bisschen kritisiert haben oder kritisch gesehen haben, es ist doch eigentlich klar, dass in 10 Jahren keiner mehr einen Verbrenner-LKW oder Bus einsetzen will, wenn man das jetzt, wenn es um Neufahrzeuge geht und beim Pkw eigentlich auch. Also das ist, ich glaube inzwischen daran, dass es wirklich gelingen wird und dass die Skeptiker nach und nach dann auch die Skepsis dann so ablegen und man letztendlich, die hören ja immer von immer mehr Leuten, dass es klappt. Aber man muss auch nicht, wie soll ich sagen, was ich in dem Zusammenhang immer bei Elektroautos dazu denke oder auch immer gerne noch dazu sagen will, kann jetzt nicht auch jeden, also ich mache das aus einer Perspektive Unternehmer und habe ein Dienstfahrzeug, aber gut, ich habe auch meinen Mitarbeitenden das zur Verfügung gestellt. Mehrere haben auch auf E umgestellt, obwohl die eben zum Teil in Mietwohnungen wohnen und gar nicht da laden können. Genau, und wenn jemand jetzt aber einen Verbrenner hat und den weiterfährt, kann man überhaupt keinen Vorwurf machen halt. Ne? Nur eben, wenn es um neue Fahrzeuge geht, dann gerne nachdenken halt.
Okay. Aber da hast du schon das richtige Stichwort gegeben. Du bist ja auch Unternehmer. Ne? Und es geht ja bei mir auch um sinnstiftend Unternehmertum. Jetzt haben wir schon ganz viel davon gesprochen, was du so quasi in deinem Privatleben alles umgesetzt hast, aber wie viel von deinem privaten Nachhaltigkeitsanspruch bringst du denn auch so bewusst in dein Unternehmen ein? Oder gibt es da auch Grenzen, die schlicht nicht umsetzbar sind oder die Mitarbeitenden meutern, weil sie sagen, nee, also komm, jetzt hören wir mal auf damit?
Ja, das habe ich zum Glück nicht, dass die Mitarbeitenden das kritisch sehen. Also wir haben ein super tolles Team und alle ja, ziehen da an einem Strang und sind da überzeugt von dem Weg. Also wir sind, muss man dazu sagen, eine, oder hast du ja schon auch vorgestellt, eine Agentur. Früher hätte man ja Werbeagentur gesagt, also das ist ja so ein bisschen out. Jetzt Kommunikationsagentur oder wir nennen uns selber Agentur für Design und Kommunikation. Genau, und es ist natürlich da auch ein bisschen was anderes als jetzt im produzierenden Mittelstand oder so eben. Ne? Aber auch da gibt es tolle Geschichten, die sich elektrifizieren, die Sachen machen und eigene Energie etc. Ja, und wir haben auch ganz viele Jahre da schon, sind wir da auf so einem Weg. Wir nennen das irgendwie so, schreiben auf der Website Schritt für Schritt zu mehr Nachhaltigkeit. Obwohl das Wort Nachhaltigkeit auch so langsam so ein bisschen abgegriffen ist eben. Ne? Das muss man auch kommunikativ was anderes erfinden oder andere Beschreibungen nutzen, weil da viele dann auch schon gar keine Lust mehr drauf haben auf das Wort. Und die, genau wie bei Klimakompensation und so, das sind ja alles so quasi verbrannte Bezeichnungen. Gut, aber ja, deine Frage war, glaube ich, also wie gehen wir da und wie Schritt für Schritt voran. Also das sind so Beispiele, hast du am Anfang, glaube ich, erwähnt, unser vegetarisches Frühstück zum Beispiel. Das ist so eine Geschichte, da haben wir mal irgendwann gesagt, Mensch, also das kommt alles ein bisschen so aus dem Antrieb der beiden Gründer. Also wie ich ja schon ein bisschen erzählt habe, mache ich ja privat vieles in der Richtung. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber immer noch ein paar Stunden Zeit haben. Nein, aber auch mein Kompagnon, mit dem ich die Agentur gegründet habe, der ist ja auch da so gleichgesinnt. Und das färbt dann natürlich auch auf die Agentur ab und auf den Umgang, also wie wir uns hier intern organisieren, wie wir das oder das Selbstverständnis und ja, da sind so Beispiele dann, das wöchentliche Teamfrühstück machen wir immer jeden Dienstagmorgen, dann setzen wir uns schön zusammen, auch unbegrenzt lange, kann auch mal lange gehen, manchmal sind es auch dann nebenbei so Kundenprojektbesprechungen, aber eigentlich ist es so ganz locker, je nachdem, was sich so ergibt und dann einmal irgendwas sagt, oder kam mein Vorschlag, jetzt können wir das doch auch mal auf komplett bio und vegetarisch umstellen. Irgendwie passt es nicht so richtig, finde ich so. Die Agentur kauft dann Wurst und legt die da hin. Kann ja jeder privat machen, wie er will. Aber jetzt, wir können ja sagen, wir machen das nicht. Und das war schon ein bisschen interessant, weil dann eben doch so einige dann dabei sind, die dann doch mal gerne ihre Wurst essen und dann erstmal, oh, dann muss ich drauf verzichten. Das ist ja, war erstmal so ein kleiner Diskussionspunkt, aber auch der war jetzt lösbar und ist überhaupt gar kein Thema mehr. Aber da merkt man schon manchmal, wenn man sich was ausdenkt, dass das da nicht automatisch überall hundertprozentig super ankommt, sag ich mal.
Aber ist das nicht auch so ein symptomatisch, wie unsere Gesellschaft auf solche Ideen reagiert? Ihr schlagt von 7 Tagen in der Woche einen Tag vor, wo man mal sagt, okay, wir essen jetzt mal vegetarisch. Das heißt, man kann 6 Tage noch in der Woche sich morgens zum Frühstück die Fleischwurst, den Schinken, was weiß ich, nicht reinhauen, wenn man will. Ne?
Ja.
Aber dann wird trotzdem gesagt, nee, also ich möchte aber meine Wurst haben dabei. Woran liegt das? Wieso ticken wir so? Das frage ich mich manchmal.
Ja, vielleicht so dieses Bevormunden, das kommt immer schlecht an, wenn man so, oder wie bei diesem Thema, wo die Grünen so ein, dieser, wie hieß das, fleischloser Dienstag oder was das war, also Kantine, so Vorschläge, da will man sich nichts vorschreiben lassen, glaube ich halt. Aber es kommt ja dann immer darauf an, wie man das dann so intern jetzt in unserem Fall sozusagen kommuniziert und wie man darüber redet. Und inzwischen ist es, wie gesagt, gar kein Thema mehr. Und jetzt wollte ich gerade noch ergänzen, zum Beispiel donnerstags hat sich entwickelt, auch erst dann in den letzten Jahren, dass wir eigentlich immer zusammen was essen. Das war dann eben nicht nur dienstags frühstücken, sondern donnerstags Mittagessen machen. Und da war dann, als ich von ganz alleine entwickelt, dass das immer vegetarisch ist und sogar meistens auch noch sozusagen vegane Varianten dabei, wenn je nachdem, was es so gibt, weil auch mal aktuell haben wir eine Veganerin dabei, aber oder viele oder eine zweite, die ist so Teilzeit-Veganerin, sag ich mal so. Also ich selber esse, bin ein Fischvegetarier, würde ich sagen. Also ich esse kein Fleisch, viele Jahre schon, aber bin ja sonst relativ flexibel. Genau, und wenn es dann manchmal komplett vegane Sachen gibt mittags, das kochen wir dann auch selber hier in unserer kleinen Küche. Haben wir neulich noch erweitert von 2 auf 4 Herdplatten zum Beispiel, dass sich das so ganz gut entwickelt hat, dass das eine schöne gemeinschaftliche Sache ist. Genau, aber das ist dann, wenn es dann komplett vegane Sachen gibt, ist das einfach total normal und da wird nicht irgendwie gemeckert, diskutiert oder was weiß ich. Alle freuen sich, weil das einfach ein schönes, positives Gemeinschaftserlebnis ist. Und ja, von daher kommt es, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, wie man das macht. Wenn man jetzt bei VW sagt, es gibt jetzt eine vegane Currywurst, dann ist das, glaube ich, erstmal ein Riesenaufschrei. Aber ich weiß gar nicht, wie war das da? Dann wurde die wieder aus dem Programm
genommen. Ich glaube, die wurde wieder rausgenommen. Ja, genau. Ja, das wurde wieder abgeschafft, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Ja, aber das heißt, eure Mitarbeitenden teilen, so wie das sich anhört, so eure Überzeugungen schon und machen das auch mit. Oder kann man das so sagen?
Ja, also das kann man schon so sagen. Und es gibt eigentlich, also vielleicht entwickelt sich das auch so, wie passt man so zusammen? Also viele sind auch schon sehr lange bei uns. Ich glaube, das auch ein glücklicher Umstand einfach nur ist, dass alle so ein bisschen so da in der Richtung so ticken. Also wir haben schon mehrere 20-jährige Jubiläen gefeiert und viele sind halt über 10 Jahren da. Und aber auch eine ganz tolle bunte Mischung. Manche sind ganz jung dabei. Also wir haben einen Dualstudenten gerade zum Beispiel und eine Werkstudentin. Aber auch viele haben bei uns auch die Ausbildung gemacht. Also total bunt gemischt, aber irgendwie hat sich so ergeben, dass alle da so gleich ticken und zum Beispiel auch mit der E-Mobilität kam das dann so, ich habe irgendwann gesagt, wir können also hier gerne Dienstfahrzeuge, können auch, soll auch für Mitarbeitende funktionieren, also Poolfahrzeug haben wir auch immer, das ist auch immer ein E-Auto gewesen halt. Mhm. Und dann als die ersten MitarbeiterInnen in dem Fall, also verschiedene, ein Auto haben wollten, war dann meine, muss schon sagen, meine Vorgabe, aber wir machen nur Elektro halt, ne? Das ist so unsere Philosophie und da war auch ganz spannend, also dann waren auch erstmal so, ja, ist ja ungewohnt für die und aber die wussten ja, dass ich schon lange Jahre dabei bin und so und haben dann immer mir das so, oder ich sollte ein bisschen was erzählen, Erfahrungen und so weiter und dann haben die das angenommen und sind total happy, also die können sich auch nichts anderes mehr vorstellen und jetzt ganz aktuell sind sie noch mehr glücklich, also
ja, das glaube ich.
Zum Beispiel hier Claudia wieder ihr Auto geladen, die dürfen dann auch hier laden und dann machen wir manchmal so scherzhaft, ja, zum Glück habt ihr das so, ne? Haben wir das so gemacht und dass ihr nicht zur Tankstelle fahren müsst aktuell und die finden das dann natürlich auch super. Genau, und dann machen wir auch so gemeinsame Aktionen. Wir haben mal so ein Elektroauto-Info-Day gemacht bei uns hier auf unserem Parkplatz. Da haben wir noch ein paar bekannte Kunden, Freunde eingeladen mit ihren E-Autos. Da haben wir, glaube ich, so 15 E-Autos hingestellt, verschiedenster Marken. Und haben dann die, das war dann so meine Idee, wir stellen die Autos dahin und die Fahrerinnen und Fahrer daneben und machen dann mal so ein Schild in die Windschutzscheibe, was das ist und so. Und dann sollten halt die Interessierten mal vorbeikommen, das war so ein Sonntag, und Fragen stellen halt. Ne? Das war auch total super. Also haben auch eben unsere Teamkolleginnen und Kollegen da mitgemacht, fanden das auch eine tolle Aktion. Und genau, sowas machen wir dann auch gemeinsam.
Mhm. Ja. Aber du sagst gerade, hat sich so ergeben. Kann das nicht auch womöglich so ein bisschen an euren Unternehmenswerten liegen, dass ihr einfach aufgrund eurer Positionierung, eurer Werte, wobei mal interessant wäre, was außer Nachhaltigkeit noch eure entscheidenden Unternehmenswerte sind, dass sich da auch die richtigen Leute angesprochen fühlen von vornherein, die dann eben auch mitziehen?
Ja, ich glaube auch, das spielt eine Rolle für die, die jetzt in den letzten Jahren so dazugekommen sind und die, die von vornherein oder schon lange dabei sind. Ja, weiß ich auch nicht. Dann war das vielleicht einfach ein glücklicher Umstand und das war vielleicht auch ein Stück weit zum gemeinsamen so entwickelt haben halt, ne? Also das wäre, ich sag mal so, wenn wir völlig grundverschieden wären und dann welche dabei wären, die das alle total blöd finden, die wären ja schon längst nicht mehr da, sagen wir vielleicht so.
Ja. Genau. Naja, aber du hast ja gesagt, dein Mitgründer hat sich im Grunde ähnlich wie du positioniert, steht auch positiv der Nachhaltigkeit gegenüber. So entwickelt sich dann ja auch bei gerade so einer, beim kleineren Unternehmen, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
15.
15, ja. Mhm. Genau, das ist ja dann so, dass sich da auch sehr stark eine Unternehmenskultur prägt, die durch die Unternehmensgründer kommt, ne?
Ja.
Das heißt auch, ich denke mal, so Unternehmenswerte werden wahrscheinlich auch deine beziehungsweise die deines Mitgründers sein. Kann das sein?
Einfach mal ja, so. Ich glaube, das passiert dann so ganz automatisch. Dann,
ja,
dass, genau. Dass so, ja, und von daher war vielleicht erstmal so das Gute, dass der Thorsten, mein Mitgründer und quasi auch schon damals waren wir befreundet und haben das dann zusammen einfach mal ausprobiert, dass wir von vornherein da einfach gut zusammenpassten. Wir sind auch ein bisschen unterschiedlich, ist ja auch gut so, aber vom Gesamten her passen wir einfach gut zusammen und 30 Jahre später sind wir halt immer noch zusammen wie so ein altes Ehepaar so ein bisschen dann. Aber eben bei so ganz entscheidenden Fragen, also wie will man sich, also will man jetzt eher so, ich sag mal, vor 10 Jahren war ja so diese Ausrichtung in Richtung, wir sind so ein bisschen ökologischer, wir sind so ein bisschen nachhaltiger, noch viel kontroverser letztendlich, ne? Da war man ja sogar, dass man da ein bisschen aneckte bei einigen und vor allen Dingen auch bei ja, bei unseren Kunden. Wir sind, also vielleicht noch gar nicht so erwähnt, wir sind eine Agentur, wir machen eigentlich gar keine Konsumergeschichten, also keine Konsumerartikel, die wir bewerben, sondern wir sind halt so hauptsächlich B2B-Bereich, aber auch viele so Institutionen und ja, vielleicht Kunst und Kultur teilweise auch dabei und eben B2B-Vereine, was solche Sachen, aber keine Hersteller von irgendwelchen Konsumerartikeln. Keine, kann ja hier und da irgendwas mal vorkommen, aber und von daher ist natürlich einerseits sowieso, dass das besser passt, sich so ein bisschen als nachhaltige Agentur aufzustellen, weil man eben, ich habe ja gar nicht den Konflikt, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie einen Kunden, der stellt Sachen her, die sind total umweltschädlich oder sind einfach totaler Quatsch, der irgendwie in den Mülleimer landet. Genau, und für die Agenturen, die solche Kunden betreuen, wird, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen hat sich für uns das ja entwickelt und auch gar nicht als großes Problem dargestellt, weil wir immer wieder natürlich Sachen gemacht haben, die dann bei einigen vielleicht schlecht ankommen halt, ne? Ankommen würden.
Achtet ihr bei der Auswahl eurer Kunden darauf, wie die aufgestellt sind? Also wenn jetzt Shell käme oder BP, die jetzt wieder in der Ausrichtung sich auf die Fossil sagen, Mensch, unterstützt uns doch mal dabei. Würdet ihr das da machen oder würdet ihr sagen,
Ich glaube, ja, genau. Da gibt's schon, würde ich sagen, dass wir einiges nicht machen würden. Also wir haben auch im Laufe der Zeit das ein oder andere wurde mal auch abgelehnt. Also aus solchen Gründen. Es war jetzt leider nicht Shell dabei oder so, die angefragt haben. Aber wir haben auch schon mal für ein paar größere Unternehmen, die auch bekannt sind, gearbeitet natürlich und auch bis heute noch teilweise. Genau, aber das weiß ich, wenn jetzt Aral kommen würde und sagen würde, mach mal eine Kampagne für die Aral Puls Elektroladestation, dann fände ich es vielleicht ganz cool. Dann kann man
ja, gut, auch die, das ist ja auch okay.
Genau, die müssen ja auch letztendlich, wenn so etablierte Unternehmen sich auf den Weg machen und sich weiterentwickeln, dann müssen wir alle das ja auch vielleicht unterstützen, weil die müssen ja auch die Chance bekommen. Und das
absolut
war auch vielleicht am Rande mal erwähnt, auch Thema beim letzten Bock auf Morgen Festival, da begeisterter Mitteilnehmer dort. Und da trifft man ja auch einerseits alle, die da eben damit zu tun haben, aber auch eben viele, die sich jetzt noch auf den Weg erst machen, auf Kundenseite, aber auch auf Agenturseite eben. Ne? Und ja, da war das auch mal ein großes Thema. Kann man denn die, also die jetzt nicht Early Adopter sind, die muss man ja auch mitnehmen. Die war jetzt zum Beispiel, genau, bei dem vorletzten Mal ganz kurz eingeflochten, da hat Burger King eine Katze Bullshit gewonnen. Das ist ja der Preis, der da vergeben wird. Und so dann auch ein bisschen diskutiert. Ich habe selber auch ein bisschen hin und her überlegt, finde ich das gut oder nicht? Weil Burger King hat den Award bekommen für eben diese ganzen vegetarischen und veganen Varianten und dass die das sogar jetzt längere Zeit konsequent durchgezogen hatten, dass die auch immer alle Varianten hatten und auch günstiger als die Fleischvarianten dann gemacht worden. Also schon eigentlich ein tolles Konzept. Oder was ich auch cool fand, dass die dann mal gesagt haben, im Rahmen der Kampagne, dann kam ein Kunde zum Tresen und wurde dann gefragt von dem, der dann da die Sachen rausgibt, der hat bestellt einen Doppelwopper, was auch immer. Und dann hat er gefragt halt, willst du den normal oder mit Fleisch? Also die Frage fand ich schon cool halt dann. So, ne?
Stimmt, und, das dreht das schon langsam um.
Ja, genau. Und dafür haben die dann eben den Preis gewonnen. Und ich fand's erst scheiße, dass die, wenn ich mal so sagen darf, den Award gewonnen haben im ersten Moment, aber beim weiteren drüber nachdenken fand ich es dann doch wieder ganz gut, weil das einfach zeigt, dass Unternehmen, die sich da auf den Weg machen, aber auch dann eben das ernsthaft machen und das eben nicht wie so eine Modeerscheinung einfach mal mitnehmen, diese Nachhaltigkeit, weil es gerade in ist, sondern das konsequent durchziehen. Ich hoffe, dass es bis heute bei denen so durchgezogen wird. Genau, und das finde ich dann doch gut, denen auch die Möglichkeit zu geben.
Ne? Das kommt man natürlich automatisch auf die Frage, würdest du erkennen, wenn ein Unternehmen eher so ein bisschen versucht, Greenwashing zu betreiben, was ja nach wie vor immer noch in vielen Bereichen so ist. Man gibt sie ein bisschen nachhaltig, um nicht zu schlecht in der Öffentlichkeit darzustellen. Wie würdest du darauf reagieren, wenn du merkst, dass ein Kunde, der zu dir kommt, von euch eine Kampagne will und du würdest merken, ups, hinter der Kampagne steckt eigentlich nur ein Greenwashing, die wollen da was verdecken.
Also ich würde dann, also wir hatten den Fall jetzt zum Glück noch nicht, sondern die auf uns zukamen, die haben das schon auch aus ernstem Antrieb gemacht, so. Und davon waren auch eben dadurch, dass wir relativ früh dabei waren und vieles auf der Website schon beschrieben haben, auch ein paar doch etwas namhaftere Sachen dabei. Das wäre ja ganz schön, dass, also ich glaube, der bekannteste Name war Schalke 04, da haben wir mal was gemacht vor längerer Zeit, aber danach sind sie leider abgestiegen. Nicht wegen uns hoffentlich, aber
ich wollte gerade sagen, hallo.
Ja, genau. Aber dann eben haben wir da ein Projekt gemacht und die meinten das auch ernst so und sind ja alle auf dem Weg, auch die ganzen Vereine, weil ich mich auch bei Fußball gar nicht so gut auskenne. Da habe ich als erstes gefragt, vielleicht ob das ein Problem ist, wenn die mit mir arbeiten wollen und ich mich nicht so gut auskenne. Nein, aber die Frage war ja, ob wir da, also wir würden schon, wenn jemand eindeutig Greenwashing machen will und wir da irgendwie nur was anpinseln sollen, was gar nicht so ist, dann würden wir das auch nicht machen und würden mal vielleicht versuchen, die wirklich auf den Pfad zu bringen, mit auch da wieder mit Informationen, dass doch das eine oder andere wirklich auch sinnvoll sein kann. Genau, und inzwischen wird das ja auch alles schwieriger mit dem Greenwashing durch die neuen Regularien und so und diese ganzen Labels und Sachen und ich habe schon vor, keine Ahnung wie viele Jahren, einen Beitrag geschrieben, dass klimaneutral, dass wir sind kein klimaneutrales Unternehmen mehr. Also vor ein paar Jahren war ich ja stolz, habe ich auch überall hingeschrieben, klimaneutrales Unternehmen, Kading Anderson, Agentur, wir sind klimaneutral. Mhm. Und dann war ich so auch einer mit der Ersten, der dann gesagt hat, wir sind jetzt nicht mehr klimaneutrales Unternehmen, weil das einfach, das ist irgendwie, wie soll ich sagen, aus guten Gründen ist selbst der Begriff ist ja jetzt gar nicht mehr, könnte man jetzt gar nicht mehr verwenden halt. Ne? Also, weil da muss man schon, glaube ich, sehr stark unterscheiden, also was sind echte Maßnahmen, was sind also wirklich nur so Labels und so, die man irgendwo draufklebt halt, ne?
Ja, das heißt, ihr hattet da ja mal tatsächlich eine Zertifizierung, das macht ihr jetzt gar nicht mehr.
Genau, da sind wir also ursprünglich eben zertifiziert, klimaneutrales Unternehmen, Climate Partner und so weiter, sind wir dann davon weg und haben dann umgestellt auf, also vielleicht ist es auch für den einen oder anderen interessant, auf ein anderes Modell. Wir bilanzieren weiterhin, genau, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei den Business-Themen sozusagen, ne? Die Agentur, was machen wir? Wir machen eben eine CO2-Bilanz weiterhin, schon viele Jahre, und die Emissionen, das ist ja bei uns nicht viel, das ist ja auch einerseits, weil wir eh schon so viel gemacht haben, von Ökostrom über E-Autos bis, wir haben ja wirklich nur noch so ein bisschen hier einen Strombedarf und so, gut, wir sind hier in unserem Gebäude, was wir gekauft haben und dann eben uns entschieden haben, wir lassen uns ans Fernwärmenetz anschließen und auch da, wir sind ja hier in Lemgo, wird die Fernwärme immer grüner, die machen auch viele tolle Sachen, die Stadtwerke Lemgo, kleiner Werbeblock, genau. Aber ansonsten haben wir ja gar nicht viele Emissionen, wir stellen ja nichts her, wir produzieren ja nichts direkt. Und wir haben natürlich die indirekten Emissionen, wenn wir Kampagnen buchen und so. Gibt es ja auch tolle Unternehmen, die das auch messen können und so. Aber
wo ich zum Beispiel Klima und so, ne?
Genau.
Von Patrick Schitzer.
Ja, genau. Die auch beim BAM immer sind. Und
ja, auch super. Waren auch schon bei mir. Patrick war schon bei mir im Podcast.
Ja, stimmt, habe ich ja gesehen. Das wollte ich mir noch anhören, den Podcast. Und super coole Leute und die auch was Tolles da auf die Beine gestellt haben. Ja. Weil auch das wird ja sonst schnell mal vergessen, dass das eben auch Emissionen verursacht, was man da so macht halt.
Ja, ja, genau. Ja, der Patrick hatte damals das Beispiel von dem Video von Stefan Raab, das er mit Elton gemacht hat. Also er selber war ja erstmal gar nicht zu sehen. Da ging es nur darum, dass Stefan Raab auf die Art und Weise angekündigt hat, dass er wieder ins Fernsehen zurückkommt. Und das ging dann auf Instagram vorzugsweise viral, aber auch auf anderen Kanälen. Und die haben dann mal ausgerechnet, dass dann alleine dieser Videoclip einen CO2-Verbrauch hat wie 45 Flüge von Frankfurt nach New York. Das ist natürlich schon eine irre Menge, wenn man sich das mal überlegt. Da muss man natürlich auch das Werbeschaffenden sich mal überlegen. Ja, es ist schön, wenn man einen viralen Hit hat, aber es hat auch seine Kosten. Ne?
Und in Wirklichkeit ist die ganze Nummer ja dann so ein bisschen verpufft halt. Ne? Also so richtig der Durchbruch war das dann ja auch gar nicht.
Nee, war noch dazu obendrein ziemlicher Mist am Ende.
Ja. Aber ganz gut, ich habe es gar nicht zu Ende geführt, wenn ich noch eben darf, die Geschichte bezüglich der Klimakompensation, die wir dann jetzt stattdessen als Ersatz machen. Ja, und das würde ich auch jedem empfehlen, sowas in der Art. Gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, aber wo wir dann vorher gesagt haben, wir, ich will jetzt ja auch kein Bashing gegenüber irgendwelchen Unternehmen machen, aber wir hatten irgendwie diese Climate Partner Zertifizierung, haben dann da hinterher eine Zahl gehabt, haben die dann darüber kompensiert und damit waren wir dann klimaneutral durch diese Zertifikatgeschichten halt. Ne? Und das kann man ja schon wirklich kritisch sehen jetzt im Nachhinein. Und jetzt ist es so, dass wir dasselbe machen, nur eben arbeiten wir da eng mit jemandem zusammen, den ich kennengelernt habe, der dann eben selber wirklich was aufgebaut hat, wo er, also Christoph Schaaf, Climate Nuts, darf man ja nennen, ne? Also solche Namen sind doch
auf jeden Fall
vielleicht interessant. Der hat nämlich in Sierra Leone was aufgebaut, dass er Dörfer ja empowert sozusagen mit dem Geld, was dann Unternehmen wie wir oder halt andere Unternehmen, die mehr Geld geben, weil sie mehr zu kompensieren haben, dass die dann da wirklich nicht nur eben Wälder aufforsten, so das ganze Thema ist auch ein bisschen schwierig an der einen oder anderen Stelle, diese normale Aufforstung, sondern die Dörfer werden dann, sag ich mal, befähigt, wirklich auch im Bereich Social, also von ESG, auch das S mit zu berücksichtigen, dass die da wirklich sich ein Leben aufbauen können. Und zum Schluss gibt es dann halt so Produkte wie zum Beispiel Nüsse, die dann eben, deswegen war die Climate Nuts GmbH, das war so der Anfang und jetzt nennt sich das Ganze Impact Villages, was so wirklich so auf der Urkunde steht dann auch. Wir unterstützen Impact Villages, kann man bei uns auf der Website nachlesen, wenn man Lust hat. Genau, und das finde ich halt ganz toll, weil man dann eben wirklich weiß, dadurch, dass man auch eng im Austausch ist und da immer viel mitbekommt, dass es nicht so was Großes, Komisches, Neutrales, wo irgendwelche Zertifikate hin und her geschoben werden, sondern da passiert wirklich was. Und das fand ich viel logischer, das zu unterstützen. Und ja, das ist jetzt eben quasi das Gleiche, nur eben anders konstruiert und viel griffiger halt, ne? Genau.
Ja, sehr cool. Also das ist ein super Tipp. Also zum einen werden natürlich wieder die Links zu Kenning Andersen und zu dem Tiny Footprint Blog von Tobias unten in die Shownotes kommen. Aber hier schon nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Christoph Schaaf, Climate Nuts. Lohnt sich, sich das mal anzugucken, wenn man mal sich zertifizieren lassen will. Genau. Ich habe nur eine Frage. Die Zeit rennt leider hier. Aber eine Frage will ich dir schon noch stellen. Du schreibst in deinem Blog ja auch, die Technologie ist vorhanden und funktioniert. Sie muss nur noch in die breite Masse skaliert werden. Das hatten wir ja gerade auch schon so ein bisschen immer angerissen, warum und weswegen das teilweise nicht funktioniert oder was da die besseren Ansätze sind, eher die Wirtschaftlichkeit oder doch das Klima. Aber es hakt ja irgendwo anscheinend daran, dass es in der breiten Masse ankommt. Was wären denn so konkrete Vorschläge von dir als Kommunikationsfachmann, wie man das besser hinbekommen könnte? Oder anders gefragt, angenommen, du bist Wirtschaftsminister, was würdest du umsetzen?
Oh, die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Genau, ja, der erste Vorteil wäre, dann wäre Katharina Reiche nicht Wirtschaftsministerin.
Das wäre schon mal super, auf jeden Fall.
Das heißt, es kann eigentlich nur besser werden.
Die wäre dann wieder im Aufsichtsrat mittlerweile von E.ON oder so, genau, aber ist ja auch egal.
Ja, genau. Ja, also im Prinzip, ja, vielleicht. Ich glaube, ich müsste da länger drüber nachdenken, aber so ganz spontan würde ich schon versuchen, dass eben, weil ich ja selber aus eigener Erfahrung weiß, dass viele Sachen wirklich einfach funktionieren, die auch sich rechnen. Und jetzt möchte ich nochmal, wenn ein, zwei Minuten habe ich vielleicht noch, genau, weil wir, glaube ich, ganz am Anfang mal hatten, diese 116 Euro, das ist ja eben, das ist meine gesamte Energie für 12.000 Kilometer Autofahren, Heizen, vierköpfige Familie in einem alten Haus, was auch nicht hundertprozentig gedämmt werden konnte sozusagen, also 100 Jahre altes Haus. Und es ist keine Spritrechnung dazu, also zumindest für die 12.000 Kilometer, die ich zu Hause geladen habe, keine Gasrechnung oder Ölrechnung und keine weitere andere Stromrechnung. Das ist halt so das, was wir an Energiekosten haben. Und dieses kleine Beispiel kann man von einem Einfamilienhaus eigentlich nehmen und sagen, guck mal, das rechnet sich. Klar, ich habe investiert, aber die Sachen haben sich auf jeden Fall, die amortisieren sich. Das war zwar nicht der erste Antrieb, aber die Frage war auch noch offen. Rechnet es sich denn? Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich halt ein bisschen der Meinung, wenn das im Kleinen funktioniert, also in einem kleinen Mikrokosmos mit diesen ganzen Techniken, auch dynamischen Stromtarifen, Flexibilität etc., das ist natürlich meiner Meinung nach skalierbar, also auch für das Gesamtsystem, also auch ein Unternehmen oder auch eben das Gesamtsystem muss ich ja vernetzen, also jetzt auf Energie bezogen. Mit dem, was du eben meintest, eben oder was du beschrieben hast, was ich ausgesagt habe, das muss nur noch skaliert werden. Damit meine ich in erster Linie die Energien in dem Fall. Ne? Gibt noch viele andere Themen, die ich da gerne auch in die Breite bringen würde. Aber was eben in so einem kleinen Mikrokosmos von den Techniken her funktionieren kann, glaube ich, kann auch im größeren Stil funktionieren. Und es gibt ja diese ganzen Kritiker der Energiewende. Da ist ja, könnte man jetzt auch noch einen eigenen Podcast, glaube ich, draus machen, das auseinanderzunehmen. Natürlich ist hier und da auch was vielleicht dran, aber unterm Strich, wir sind auch am Anfang der Energiewende. Also ich verstehe auch gar nicht, warum manche sagen, ja, das geht alles nicht. Aber wer hat denn gesagt, dass es 2026 schon fertig sein soll? Und wollen wir denn jetzt wirklich aufbauen ein System weiterhin mit fossilen Energien oder wollen wir, das ist vielleicht ein Plädoyer, als bin ich jetzt gedanklich Wirtschaftsminister, genau, macht es den Sinn, noch viel Geld da reinzustecken, weiterhin 80 Milliarden Euro für den Import von fossilen Energien auszugeben, was Deutschland jedes Jahr macht, ne, Wahnsinn.
Und weitere 60, 70 Milliarden für die Subvention. Ja. Also wir kommen auf locker 140, 150 Milliarden, die wir da jedes Jahr rausschmeißen und das verbrennen.
Ja, genau, dann also ist es
wir
weg.
Wir verbrennen das Zeug.
Oder wollen wir stattdessen, bin ich jetzt wieder Wirtschaftsminister, investieren, nicht also quasi verbrennen, sondern investieren in ein Netz, was eben oder in eine Energiewende, die eben vernetzt ist, die eben vielleicht noch 10, 20 Jahre dauert, aber dann eben wirklich, oder vielleicht dauert es auch gar nicht so lange, funktioniert und wir haben investiert und haben dann eben etwas geschafft, was man jetzt in Ansätzen ja schon sieht, dass es funktioniert. Ja, von daher würde ich dafür plädieren, eher in die Richtung zu gehen und das Verbrennen möglichst nach und nach zu vermeiden. Diese ganzen Themen, was eben Bus, Elektro, Trucks, Häuser, Unternehmen, alles kann elektrifiziert werden und das wäre so mein Antrieb, weil es eben sich auch letztendlich rechnen wird und gerade jetzt, das muss man fast keinem mehr noch erklären, fossile Energien sind unsicher, werden teurer, sind klimaschädlich und die andere Alternative ist halt ein Invest, was man natürlich machen muss, aber was sich dann auch langfristig rechnet. So, ne? Das ist so, da die Wirtschaftsminister hat gesprochen.
Sehr cool. Das sind schon mal gute Sachen. Und du hast nochmal einen ganz interessanten Punkt da reingebracht. das Geld, was in erneuerbare Energien fließt, das sind Investitionen, weil wir werden davon irgendwann was haben. Du bist das beste Beispiel. Ihr habt extrem niedrige Kosten jeden Monat. Das Geld, was in fossile Energien reingeht, sind Kosten. Weil das Zeug wird geholt, muss erstmal aufwendig gefördert werden, da muss schon viel Geld reingepackt werden, da geht schon viel Umweltschäden mit einher und dann wird es einfach verbrannt und ist es weg. Und das kommt noch oben drauf, die Effizienz ist total scheiße. Also ja. Die ist einfach im Verhältnis gesehen zu den erneuerbaren Energien schlecht.
Ja, wir produzieren Wärme, die wir gar nicht nutzen wollen. Also ein E-Auto ist effizient und ein Verbrenner ist eine rollende Heizung. So ein beliebtes Stichwort.
Genau, es gibt ja ein Kochbuch für Autofahrer. Ja. Da kann man zum Beispiel einen Lachs nehmen, man nimmt einen Lachs und ein bisschen Gemüse und was weiß ich, schlägt den in Alufolie ein, legt den in den Motorraum, fährt 20 Minuten und man kann ihn essen.
Genau, ja, da habe ich schon öfter von gehört und das ist, ja, daran sieht man das einfach halt, ne? Und ich finde es halt, das ist wieder so, um zum Anfang zu kommen, diese Begeisterung für eine Technologie letztendlich, also ich bin in vielen Bereichen Technologie-Fan, begeistere mich dafür, aber hier
jetzt ist sag halt nicht, so, du bist das technologieoffen.
ich meine, theoretisch sogar auch das, also vielleicht gibt es ja noch Dinge, die wir noch gar nicht kennen, würde ich, genau, aber eben nicht das technologieoffen, was du meinst. Genau, da bin ich halt eher für Konsequenz, für Technologie Entschlossenheit jetzt so, genau. Aber das ist also das, was mich wirklich begeistert, dass es eben für alle Lebensbereiche oder auch Produktionsbereiche gibt es sozusagen elektrische Alternativen, die einfach super effizient sind, die funktionieren, die sind halt da, aber manche wollen halt erstmal noch beim Verbrennen bleiben aus verschiedensten Gründen und die so nach und nach mitzunehmen, das finde ich halt wichtig und fällt mir nur gerade noch eine Sache ein, es gibt ja bei uns in der Gegend, ist vielleicht noch ein Werbeblock dafür, ein All-Electric Society Park. Also es gibt das Unternehmen Phoenix Contact, die sind ja hier bei uns im Lipperland. Jeder, der ein E-Auto fährt und den Stecker an der Schnellladesäule reinsteckt, hat den Stecker von Phoenix Contact in der Hand. Also da könnt ihr mal drauf achten, da steht da mal klein drauf. Das ist ein Unternehmen hier bei uns, leider nicht mein Kunde, schade. Aber die haben so einen tollen Park gebaut und das ist wirklich, habe ich auch einen kleinen Beitrag auf meinem Blog, weil ich den mit als erstes natürlich besucht habe, den Park mit meiner Tochter zusammen damals. Und die haben alles, was es in dem Bereich gibt, ausgestellt. Also ein Riesending ist das, also wo wirklich alles bis hin zum Eisspeicher und also man kann da durchgehen, man kann alle Energieformen, also von Windkraftspeicherungen und Power to Heat, Power to X, alles Mögliche, ist da alles drin. Und es lohnt sich, den mal zu besuchen oder sich zumindest mal erstmal anzugucken auf der Website oder so. Der All Electric Society Park von Phoenix Contact und der zeigt wirklich die Zukunft im Prinzip. Ne?
Ja. Ja, perfekt. Noch ein sinnvoller Tipp zum Abschluss. Und das ist genau die Überleitung zu meinem Sinnstift. Ihr kennt ihn alle, der Sinnstift ist der Bleistift, der noch über die Nutzungsdauer hinaus etwas Sinnvolles erbringt mit seiner kleinen Kapsel mit Samen. Und wenn man den dann hinterher nach Gebrauch in die Erde steckt, schön gießt, sollte man hübsche Vergissmeinnicht bekommen. Und zum Sinnstift gibt es immer noch mal eine Frage.
Der Sinnstift.
Tobias, in einem Satz. Man merkt ja schon, dass du gerne redest. Es ist auch toll, du erzählst toll, also wirklich super, sehr inspirierend. Aber versuch mal in einem Satz dein Warum zu beschreiben. Was treibt dich an?
Ah, okay, kurz nachdenken. Also ich mal gucken, wie lang der Satz wird. Der fängt jetzt erst an, der Satz. Also ich
Schachtelsatz.
Ja, mit dem, was ich da tue, erreichen, dass wir eben in vielen Bereichen nachhaltiger, wenn man das Wort benutzen will, werden können, weil ich einfach sehe, dass es erforderlich ist, also weil wir die Erde und die Ressourcen, die wir haben, nur einmal nutzen können. Also wir müssen, das ist gar kein Satz, das ist zu lang. Aber also im Prinzip will ich damit sagen, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Verantwortung und wir müssen was tun, wenn wir es können. Und wir müssen ja nicht alle in Kartoffelsäcken in der Höhle schlafen, sondern wir können eine bessere Zukunft gestalten mit den technischen und Einstellungsmöglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Satz war, aber so.
Ja, doch. Das war schon gut. Soll ich dir den nochmal zusammenfassen?
Vielleicht
wäre gut. Ich glaube, dein Warum ist, dass du Menschen dazu inspirieren möchtest, anders zu denken und zu handeln, damit wir auch in 20 Jahren noch eine lebenswerte Zukunft haben.
Das finde ich ganz gut beschrieben, ja.
Bitte. So, ist ja auch mein Job, sowas zu machen.
Ja. Sehr gut.
Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch. Dann kommen jetzt die drei schnellen Fragen zum Abschluss.
Oh, noch mehr. Ich dachte, wir
sind ja, das durch. Sind immer, nein, das sind jetzt schnelle Fragen. Also nicht nur schnelle Fragen, auch schnelle Antworten. Was ist dein persönlicher nächster Schritt im Bereich Nachhaltigkeit, bei dem du sagst, das will ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten schaffen? Gibt's da was?
Ja, die Photovoltaikanlage bei uns auf dem Gebäude, Alte Post. Wir haben hier die Agentur in dem Gebäude und das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude und seit 5 Jahren bin ich dran, hier die PV drauf zu kriegen. Ich habe es endlich geschafft, dass ich es darf, aber jetzt hapert es gerade am Unternehmen. Also seit einem Jahr bin ich dabei. Schieferdach ist es auch noch, genau. Also okay. Es sieht jetzt aber so aus, als könnte es bald losgehen, dass es dieses Jahr wohl oder hoffentlich schon in wenigen Monaten, also es ist alles geplant, es ist unterschrieben.
Ja.
Das ist genau. Das ist jetzt mein nächstes Ziel, weil dann können wir mit Sonnenstrom hier alles machen, mit Speicher und wir können die E-Autos laden mit intelligenten Ladesäulen, mit Überschuss und wir können auch mit einem dynamischen Stromtarif dann auch im Winter die E-Autos vernünftig laden und ja, das ist mein nächster Schritt, also wieder was Technisches, aber eben ein super Hebel. Ne, das ist
ja, ich finde das super cool, weil ich fahre so oft durch Gewerbegebiete mal hier durch, auch bei uns oder sonst irgendwo. Man kommt an Unternehmen vorbei und denkt, boah, das sind Flachdächer, da sind riesen Parkplätze, da sind irgendwelche Wiesen, die nur gemäht werden und da wird nichts gemacht. Ja. Und das finde ich immer wieder erschreckend, weil die Möglichkeiten sind da. Ne?
Und es wäre einfach, wenn es kein Denkmal ist, also das war wirklich ein, das schreibe ich dann bis zu einem längeren Artikel zu, wenn es geschafft ist, wie schwierig das war. Aber ich bin dann auch ein bisschen stolz, wenn wir es dann geschafft haben. Genau.
Ja, zu Recht. Sehr gut. Zweite Frage, jetzt die Gretchenfrage. Bist du schon mal mit deinem Elektroauto liegen geblieben, weil du keinen Strom mehr hattest oder es keine Ladesäulen gab? Ehrliche Antwort.
Nein, ganz einfach.
Cool. Und das in über 10 Jahren jetzt.
Ja, genau.
Also du hast das immer geschafft, oder warst du immer so ganz knapp dran? Es hatten nur noch 3% oder so?
Nee, also ich jetzt nicht, aber meine Frau ist mal mit 0% nach Hause gekommen, was dann doch länger irgendwie mal irgendwo hin musste und so.
Okay.
Und dann, aber auch mit 0% schafft man noch ein paar Kilometer.
Also ist immer noch was da. Sehr gut. Dann hätten wir das auch geklärt, weil das ist ja immer so das Hauptargument, ne, wenn man so die Reichweite und dergleichen. Übrigens zum Thema Reichweite, ich habe gestern was gelesen, die Chinesen haben ein Auto mit 1500 Kilometer Reichweite und 7 Minuten aufladen auf 80%. Wir haben unsere hocheffizienten Verbrenner.
Ja.
Ich denke, ich werde mir auch demnächst einen hocheffizienten Toaster oder irgendwas kaufen. Ich mache nur noch hocheffizient. Gut, aber davon abgesehen, dritte Frage und letzte Frage ist immer meine Lieblingsfrage. Die bis zum Schluss hören, wissen das. Welches Buch würdest du uns empfehlen, was wir unbedingt mal lesen sollten? Und was liest du selber gerade?
Aktuell lese ich zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Krimi, einen schwedischen Krimi, sag ich mal.
Ach, einen schwedischen so, natürlich. Genau. Zieht sich so wie so ein roter Faden durch. Ja,
genau, also ich mag Schweden.
Ja.
Nein, aber ich habe ganz viele Bücher also zum Thema Nachhaltigkeit. Ich überlege gerade, welches also kommt immer drauf an, auf den Wissensstand des Lesenden, der dann eben, also
wenn man 2 oder 3 sein jetzt
einsteigen will zum Thema so fossilfrei leben, also um erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich, was steckt dahinter, dann ist Christian Stöcker, Männer, die Welt verbrennen, natürlich so ein Werk,
ja.
also standardmäßig schon, also gerade den Anfängern, sage ich mal, in dem Bereich kann man das mal ans Herz legen, um zu gucken,
Sollte man gelesen haben, aber ich warne, man hat schlechte Laune
danach. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe es nochmal in Urlaub mitgenommen und immer wieder angefangen und dann auch wieder weggelegt, weil vieles weiß man dann auch schon, wenn man sich lange damit beschäftigt, aber dann wirklich nochmal die recherchierten Hintergründe und so, das ist schon Wahnsinn und das ist ja das, was einem so unter den Nägeln brennt. Wir könnten ja anders und es steckt einfach so groß, sind so große Beharrungskräfte, die dagegen arbeiten, gegen diese Transformation. Ja, das ist einfach so. genau, und ansonsten finde ich auch die Bücher, dann würde ich einfach sagen, nicht ein Buch, sondern alle Bücher von Maya Göpel würde ich empfehlen. Ja. So, das ist vielleicht das, was mir gerade als erstes so einfällt.
Sehr gut. Haben wir wieder etwas mehr an Tipps. Wunderbar. Dann vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz herzlichen Dank an meinen heutigen Gast, Tobias Heinze, CEO bei der Kreativagentur Keding Anderson. Und der hat heute bewiesen, dass Werber völlig zu Unrecht zu den unbeliebtesten Berufen gehören, denn die können durchaus sehr, sehr, sehr sinnvolle Sachen machen und sind stiftendes Unternehmertum durchaus ernsthaft betreiben und das sogar im Privatleben. Ich fand es sehr beeindruckend. Und wie immer gibt es natürlich die Links, Arzt von seinem Blog tinyfootprint.de und auch zu seiner Agentur unten in den Shownotes und natürlich auch sein LinkedIn-Profil, so dass ihr ihm dort folgen könnt. Da schreibt er nämlich auch viele interessante Dinge und euch mit ihm vernetzen könnt. Mein Name ist Jürgen Schöntopf von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten, beziehungsweise, so wie heute, diese Unternehmen, die das schon perfekt beherrschen und können, mal als Best-Practice-Beispiele vorzustellen. Und wie bei diesen Unternehmen ist es auch mit den erneuerbaren Energien. Guckt euch einfach mal die Dinge an, guckt euch einfach mal bei Leuten an, die das schon machen, wie das funktioniert. Unterhaltet euch mit denen und vielleicht gehen ein paar der Vorurteile dann so nach und nach weg. Und guckt euch mal genau an, welche Narrative so unterwegs sind. Die sind nämlich sehr viel von den fossilen Industrien gestreut, damit wir immer wieder abgelenkt werden von den eigentlichen Dingen. Aber Tobias hat heute, glaube ich, sehr, sehr klar gezeigt, auch anhand von konkreten Zahlen, wie wir mitgekriegt haben, dass dieses sich auf Erneuerbare einlassen nicht nur wirtschaftlich funktioniert, sondern auch ein hervorragendes Gefühl geben kann in Sachen Klimaneutralität beziehungsweise eben den eigenen Fußabdruck zum einen optimieren und aber auch seinen Handabdruck dahingehend nämlich zu verbessern, dass er ja auch das in seiner Agentur umsetzt oder eben anderen Leuten wie uns heute erzählt, wie es funktionieren kann. Und das ist genau das, was sinnstiftendes Unternehmertum ausmacht, nämlich Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, für die Umwelt und auch für die Menschen. Und wie wir auch heute wieder gehört haben, es funktioniert und es funktioniert erfolgreich. Denn Kading Anderson gibt es, so wie ich gerade mitgekriegt habe, 30 Jahre?
Ja, 30 Jahre.
Mhm. Perfekt. Dann herzlichen Glückwunsch zur Jubiläum.
Danke. Wir sind jetzt knapp 31 vielleicht noch.
Ah, okay. Wunderbar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir wie immer Feedback geben. Und jetzt bis zur nächsten Folge beim Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und nochmal dir, lieber Tobias, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Einblick, das inspirierende Gespräch.
Ich bedanke mich bei dir, Jürgen. Also ich fand es super schön bei dir und es hat Spaß gemacht. Man könnte noch eine Stunde länger sprechen, aber es muss natürlich auch mal irgendwo die Zeit, kann ja nicht hier ein 3-Stunden-Podcast werden.
Dafür sind andere Podcasts zuständig. Ja, genau. Ich versuche immer so roundabout bei maximal einer Stunde zu bleiben. Wir sind ein bisschen drüber, aber ich glaube, das ist nicht schlimm, weil es gab viele spannende und wirklich inspirierende Informationen.
Wir hatten zum Beispiel Thema so Müllvermeidung oder auch so regionales Anbauen, Ernährung, solidarische Landwirtschaft, die ganzen Themen. Man nicht, aber wer Lust hat, wo ich mich noch mit beschäftige, gerne auf dem Blog vorbeischauen.
Also wer weiß, vielleicht machen wir einfach nochmal einen Podcast oder eben, du machst mal selber einen. Du hast doch tolle Themen.
Habe ich auch schon mal überlegt, einen Podcast. Ja. Aber die Zeit, ich finde es echt klasse, wie du das so machst, dass du da wirklich regelmäßig, ich wollte mich auch nochmal durchhören jetzt durch deine Folgen. Also viele kenne ich ja auch, die da waren bei dir. Und Podcast finde ich ein ganz tolles Thema, weil ich höre seit vielen Jahren so viele Podcasts und man kommt kaum noch hinterher, weil es gibt schon so viele gute. Vielleicht sollte ich deswegen doch keinen machen, weil es schon viele gute gibt wie deinen.
Nö.
Mal gucken. Ja, aber vielleicht hast du mich jetzt angesteckt damit.
Das haben wir auch noch gar nicht darüber erzählt. Ne? Also für diejenigen, die jetzt noch dabei sind. Tobias ist in seinem Unternehmen auch Mitglied im BNW, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und da hatte ich tatsächlich auch schon einige Leute, die dort Mitglied sind. Axel Kaiser, Katharina Reuter, die Geschäftsführerin, Alma Sprübille. Alles ganz spannende Leute und noch einige mehr meines Wissens, die im BNW sind. Also auch ein toller Verband, bei dem es sich durchaus lohnt, mal nachzuschauen. Die haben jetzt auch noch ein ganz tolles Summit, Sustainable Summit gehabt. Ganz, glaube ich, jetzt gerade diese Woche, wo wir hier sprechen. Also das lohnt sich auch, sich das mal anzuschauen. Ja, okay, dann
danke,
bis bald. Ciao.
Mach's gut, Jürgen. Tschüss.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.